Oder von den Möglichkeiten her, dass man früher einfach das Glas Wein genommen hat zum Mittag und heute ist das schon verpönt.
Ja, da wird man komisch angeschaut, ja, wenn man das Glas Wein trinkt zum Mittag.
Also mich schaue jetzt nicht komisch an, mich schaue es komisch an, wenn ich ein Bier bestelle.
Ja, das glaube ich, oder gar ein Mineralwasser, oder? Denkt man, der Gabriel ist kaputt.
Das ist Lachen mit Weinen, die witzigste Weingeschichte mit dem Alkomedian.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Lachen mit Weinen. Und ich bin ein bisschen nervös heute, also so ein bisschen fast schon ehrfürchtig, muss ich sagen. Denn ich habe eine Audienz beim Bordeaux-Papst René Gabriel. Danke vielmals, René, dass du dir da Zeit nimmst. Durch das. Und ich weiss nicht, wie ich dich muss vorstellen. Ich glaube nicht, aber so, wir machen es jetzt trotzdem der Form halber. Du bist Buchautor, du bist sicher der bekannteste Weinkritiker, den die Schweiz hat. Reiseorganisator, Glashändler, was habe ich vergessen?
Ja, vielleicht nur, dass ich Events organisiert habe oder Einkaufschef war vom ÖBIG. Du merkst schon, ich rede in der Vergangenheit. Ich nenne mich ja heute aktiven Weinrentner, aber von A bis Z, seitdem dass ich irgendwie berufstätig bin, hat eigentlich der Wein mich immer in irgendwelcher Form mannigfaltig begleitet.
Also eben, wie kommt man zu dem? Wie wird man der Weinpapst? Wo fängt man da an? Ich nehme an, du bist nicht mit dem Chateau Moutot Rothschild im Glas gross geworden.
Ich bin auch nie als Papst gewählt worden. Das ist irgendwann mal in einer Sonntagszeitung, auch in einem Interview, gestanden und dann ist das an mir geklebt. Aber es gibt ganz einen Haufen grosse Weinpersönlichkeiten, wo vielleicht den Titel auch verdient haben. Und es wird auch für andere verwendet. Also so wie es früher zwei Päpste gab, einen in Rom und einen in Avignon, ist auch vielleicht da ein bisschen mehrere oder abwechselnde Leute in dieser Kategorie.
Ja, die Weinwelt ist ja so gross, da magst du ja mindestens zwei leiden, oder? Das ist klar.
Auf jeden Fall, ja. Aber es gibt ja den Zigarrenpapst und den Champignonpapst und den Katzenpapst. Also das ist ja so ein bisschen, wo man sich da irgendwie für etabliert hat und da haftet das
ja, einfach. Aber gleich, das schafft ja gleich nicht jeder zum Papst, oder? Also das ist ja, wie kommt man zu dem? Wie hast du angefangen?
Ich glaube, es ist ein Mix aus Gutmachen und Langmachen. Oder muss man auch irgendwo noch ein bisschen sich etablieren können. Und etablieren kann man sich ja nicht nur einfach aus einem Zimmer raus mit Homeoffice, sondern man muss rausgehen. Ich habe viele Bücher geschrieben. Ich durfte Einkaufschef sein vom ÖBIG. Ich durfte die Akademie der Weinleiter, ich habe den Weinwisser aufgestellt im Jahr 1992. Und in der Summe dessen wird man halt dann irgendwie auch bekannt oder respektive wahrgenommen. Und dann interessieren sich die Leute für einen. Und ja, da muss halt auch ein bisschen, ist wie eine Brand, man muss auch ein bisschen beliebt werden im ganzen Sektor.
Was war denn der Einstieg gewesen, ursprünglich?
Ganz normal als Koch. Und das ist eigentlich auch die einzige Ausbildung, die ich bis heute habe. Ich bin gelehrter Koch. Ich habe nie ein Seminar besucht mit Wein oder irgendwelche Ausbildungen. Es hat gelangt und ich war immer am richtigen Ort zu der richtigen Zeit gewesen.
Also gut, du bist ja der Leiter von der Académie de Vin. Das ist ja in der Schweiz die etablierte Sommelier-Schule, ohne dass du sie selber gemacht hast.
Das ist ja so, ja. Autodidakt.
Ja, natürlich. Ja. Dann hast du ja, deine Biografie heisst ja die goldene Nase. Also ist es schon, sagst du, das ist eine spezielle Nase. Ist das schon etwas, wo man kann lernen kann oder ist einem das gegeben?
Du kannst entweder ins Konservatorium und dann musst du halt Noten kennen. Und das wäre jetzt bei mir nicht möglich gewesen. Ich habe wirklich sehr wahrscheinlich einfach eine Begabung gehabt. Auch mit einem gewissen Speicherungsvermögen. Das muss auch ein bisschen grosses Erinnerungspotenzial haben. Und einfach auch fanatisch sein in einem gewissen Sinn. Nicht in Extremis, aber einfach genau ein bisschen wissen, welche Richtung dass man im Leben will gehen will. Das ist bei mir schon zuvorderst vor, immer wieder ein roter Faden gewesen. Der Wein, der hat einmal der Wamm, hat er mal gesagt, in der Eröffnung von der Staatskellerei Zürich, wer keinen roten Faden hat, soll keinen faden roten trinken.
Ja, ich versuche den roten Faden da ein bisschen zu heben.
Man sollte eigentlich da die ganze Sendung lachen, aber momentan ist schon ein bisschen Lethargie in dem Weinmarkt drin und niemand weiss so richtig, wohin das es sollte.
Ja, das habe ich ja schon festgestellt. Ja, es wird ja immer weniger getrunken, das wissen wir. Also ich glaube, uns zwei liegt es nicht, oder? Wir tun uns das Möglichste, aber
ja, wir aber man gibt das nicht auf. Nein, was jetzt so die Statistik runtergeht.
Wir brauchen Hilfe, oder? Ja, ja. Sonst ging die ja nicht runter, weil ich gesagt habe, uns liegt es nicht.
Wobei, in all diesen Statistiken habe ich wieder etwas Positives gelesen letzte Woche. Vom Bundesamt für Statistik hat es geheissen, die Magersüchtige habe zugenommen.
Ach, doch, immerhin. Ja, das ist ja mal etwas. Aber wahrscheinlich nicht mit dem Wein.
Ja. Nein, aber nur statistisch leider. Ja. Es, man kann es nicht in den Topf rein tun. Es gibt unterschiedliche Strömungen. Aber so die, ich muss sagen, auch wenn ich alles anschaue momentan, egal welches Spektrum man vom Leben anschaut, haben wir, glaube ich, in unserer Generation, wo wir jetzt da leben dürfen, schon ein viele Stück rausgenommen.
Ja, definitiv. Also der Wein war ja noch nie so gut gewesen wie heute. Und ja, darum ist es eigentlich das Paradoxum, dass immer weniger getrunken wird.
Das ist ja so. Passt vielleicht da nicht mehr die Zeit rein, oder von den Möglichkeiten her, dass man früher einfach das Glas Wein genug zum Mittag und heute... Ist das schon verpönt?
Ja, da wird man komisch angeschaut, ja, wenn man ein Glas Wein trinkt zum Mittag.
Also mich schaue ich jetzt nicht komisch an, nein, mich schaue ich es komisch an, wenn ich ein Bier bestelle.
Ja, oder? Das glaube ich, oder gar ein Mineralwasser, oder? Da denkt man, der Gabriel ist kaputt.
Ich war mal in Luzern in einer Brasserie draußen, wo ich wahnsinnig gerne gehe. Und dann habe ich dort ein Haus bei der Ratshausbrauerei, also ein grosses Bier getrunken. Es war auch ein Sommertag, sehr heiß. Da habe ich gemerkt, wenn mich einer immer anschaut. Und dann nachher... sind Sie nicht Gabriel? Gesagt. Ja, gesagt. Sie trinken Bier? Gesagt. Ja, gesagt. Entschuldigung, kann sie gar nicht kennen.
Ja, da kommen wir nur mit dem Weinglas in der Hand. Gut, wiederum sind wir uns ja einig, das Beste an einer Weindegustation ist das Bier hinterher, oder?
Es heisst, Bier auf Wein, das lasse ich sein, aber ich sage, Bier auf Wein ist auch sehr fein.
Ja, absolut, auf jeden Fall. Oder? Also die Reihenfolge.
Wir haben in Bordeaux, wenn wir aber die vielen Fassproben getrunken haben, wir gehen immer, oder sind immer gewesen, jahrelang auf gute Fassproben trinken. Das ist der Jungwein, der noch in der Barrique ist. Der wird dann präsentiert und da tust du eigentlich von morgen um 8:30 bis am Abend um 7 trinkst du oder degustierst du die Muster und das hat sehr viel Tannin und Säure und das tut richtig, richtig weh. Und da habe ich meistens am Schluss am Abend irgendwo ein Bier mit Grenadin bestellt. Das ist zwar ein bisschen Kinderbier, weil es süßlich ist, aber es war das Beste, um den Magen irgendwie wieder auf eine Art zu beruhigen.
Ein bisschen besänftiger.
Und die Tanninschmerzen rauszuspülen. Ja.
Ja, es tönt nach Arbeit, ganz ehrlich. Also so einen ganzen Tag lang solche Fassproben müssen, dürfen zu probieren.
Ja, dann die Leute wollten mit mir kommen und gesagt, du bist im Boden, dürfen wir auch ein bisschen mitkommen. Und ich sagte, ja, ich mache Bordeaux-Reisen, da besuchen wir ein paar Chateaux, wenige und essen auch. Das ist ein bisschen gemächlich und auch ein bisschen optisch. Aber das andere war eigentlich wirklich ein Marathon mit einer unglaublichen Konzentration und Disziplin.
Eben, das ist eigentlich dein Hauptgeschäft, dein Kern. Wie sagt man dem? Ja,
Kernkompetenz.
Kernkompetenz, ja, danke, jetzt, das habe ich gesucht. Jetzt haben wir, also Bordeaux namentlich, dein Bordeaux Total oder deine Bücher Bordeaux Total sind ja richtige Lexikas. Das ist ja nichts anderes als das. Wenn ich wissen wie der 78er Motto war, dann nachher, kann ich das da drin nachlesen.
Bist du geboren am 78er?
Nein, ich habe jetzt einfach irgendeine Zahl genommen, die mir in den Sinn gekommen ist. Nein, ich bin tatsächlich ein bisschen jünger.
Ist wahr, ja, aber du könntest es mir den Jahrgang verraten, dann sage ich dir, was gut war.
Also, 1983.
1983 war sehr ein heisses Jahr,
ja.
Mit einer kurzen Vegetationszeit zwischen Blüten und Ernte. Und die Weine waren sehr kernig und tanninreich. Aber heute sind eigentlich die Weine aus dem Medoc noch immer sehr, sehr gut. Das heisst, auch die Premier Grand Cru, die teuersten wären noch gut, Margot und Latour und Mutto habe ich letzte Woche getrunken, habe ich Besuch gehabt. Also ich habe gemeint, ich habe Besuch, aber ich habe sie irgendwie verwechselt. Die ist am anderen Tag gekommen und musste allein trinken.
Oh je,
aber der Beste wäre La Missio Obrio zum Beispiel von deinem Jahrgang.
Der wäre gut.
Der wäre sensationell.
Okay, gut. Ja. Dann mal schauen, ob ich an so einen herkomme. Nein, gut, du schreibst und trinkst natürlich Wein, ganz ehrlich, von denen wir nur träumen.
Es war ein Teil des Berufs, dass es mir möglich war, auch sagen wir, über 100 Mal Chateau Petrus zu trinken. Das ist so der Tropfen, den jeder mal im Gaumen spülen möchte. Das ist das eine, aber das ist halt so, wenn du die Bücher schreiben und die Deko-Notizen und dann wird man eingeladen und das ist nachher in der Summe, ist man halt in dieser Elite, wo man dann auch Angst hat, elitär zu werden. Ich habe aber immer auch ein bisschen den Ombudsmann für gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe jedes Jahr 200 Grand Bourgeois degustiert. Die meisten kosten weniger als 20 Franken. Tolle Bordeaux-Wein. Aber ja, also man macht halt Raritätenverkostungen. Da kommen die Leute sehr gerne. Ich nehme die Wein zu meinem Keller aus, weil ich sie halt einmal gekauft habe. Aber letzten Endes, wenn man ja so etwas ausschreiben und die Kosten teilen, tun wir ja die Flaschen teilen. Das ist für mich wie eine Schüssel, die man in die Mitte stellt und familiär eigentlich sich mit diesen Wein beschäftigen.
Ja, und das sind ja auch vor allem, was ich gesehen habe, ich folge dir auf Facebook und weiss ich ein bisschen, was du da so machst.
Ach, du bist einer von meinen Followern.
Ja, ja, natürlich.
Danke vielmals. Ich schaue immer zurück, wenn ich umeinander laufe, wenn ich irgendeinen Follower
habe. Ja, da wäre jetzt eben ich. Genau. Und dann sieht man ja, das sind ja auch alte Weine, also vor allem alte Weine. Und da ist schon eine Faszination dafür. Das ist auch etwas, was nicht jeder versteht.
Ja, das ist hundertprozentig richtig, was du sagst. Wir sind langsam die Lohn Wine-Cowboys geworden, weil die Leute trinken immer jünger. Man muss ja sagen, dass die Jungen wie heute gefälliger sind als früher noch. Früher hast du die Bordeaux müssen lagern, weil sie Säure hatten und Gerbstoff. Und dann war halt 10 oder 20 Jahre das Minimum gewesen. Und die heutigen Weine kommen durch das neue Tanninmanagement und Qualitätsmanagement viel früher geniessen. Es ist aber halt doch so, dass die Tannin, die Gerbstoffe, dort reifen und im Alter, als alter Mann, bin ich bald 70, haben wir eben gerne Bekömmlichkeit. Man will, der Genuss hat etwas zu tun, dass man am anderen Tag wieder Lust hat, etwas zu essen oder wieder Lust hat, ein Glas Wein zu trinken.
Oder man sagt ja, der Genuss hört dort auf, wo die Reue anfängt. Und dann versuchen wir ja eben zu entkommen, eben genau, dass man halt eben gute Wein trinkt, dafür halt ein bisschen weniger.
Das ist ein gutes Stichwort, das mit dem Genuss. Das ist so eine abtroschte Persiflage. Und bei mir steht auf der Webseite, Genuss ist die Erfüllung einer Vision. Das heisst, wenn ich etwas essen oder ein Konzert besuchen oder irgendeine Reise machen oder jetzt eben halt bei mir der Wein, müsste man eine Vision haben. Und ich tue ganz bewusst von Vision reden und nicht von Erwartungshaltung.
Ja.
Weil wir haben heute ein riesen Problem mit der Erwartungshaltung von den Konsumenten, die angewickelt werden, kann man fast sagen, von dieser Werbung und sich schon dagegen wehren, aber irgendwie mag halt die Werbung gleich an einem hin. Und Gusti Brandenberg, ein guter Freund von mir, hat einmal gesagt, wenn ein Gast ein Restaurant betritt, sollte die Erwartungshaltung etwa so einstellen, dass der Wirt eine reelle Chance hat, das zu übertreffen.
Ja, überhaupt
nicht. Und ich sage immer allen, sit back und relax, nicht grosse Erwartungshaltungen aufbauen, weil wenn das, was du erwartest, hast, übertroffen wird, dann ist das Glücksgefühl. Das sind die Endorphine und Dopamin, die durch den Körper schiessen und die einem nachher wirklich auch happy machen, weil man gibt ja auch Geld aus dafür. Also muss man ja auch etwas geniessen, oder?
Ja, und eben Stichwort jetzt gerade Petrus und all die grossen Namen und Erwartungshaltung. Da haben halt Leute heute schon Erwartungshaltung, dass wenn ich jetzt da 3, vielleicht 4-stellig dafür ausgibt, dass das dann nicht weniger als ein oraler Orgasmus erzeuge und das wird nicht passieren.
Das ist aber auch, weil die Leute keine Ahnung haben von dem. Sie haben es nicht trainiert. Du musst ein Habit haben, um den Genuss zu unterscheiden. Ich sage jetzt mal als Beispiel, ein einfacher Champagner oder ein spezielles Cuvée mit Jahrgang. Da reden wir vom einfachen Champagner von 40 50 Franken von einer guten Marke, aber dann ihre Cuvée, Paul Roger zum Beispiel, Winston Churchill, kostet 150, 200 Franken. Ja. Und ich habe auch schon in der Anfangsphase Blinddegustationen gemacht und ich habe den Unterschied nicht herausgefunden, zwischen billig und dem teuren.
Ja.
Oder wenn du zu einem Koch gehst, das Möhne essen, dann tisch jetzt das Zeug auf, das daheim nie im Kühlschrank ist. Ja. Also wie soll ich jetzt wissen, ob eine Taube gut ist oder nicht? Ja. Meistens rühmt sich ein bisschen, hat viel zu viele verschiedene Eindrücke gehabt bei einem Spitzenkoch und geht wieder heim und röste mit Bratwurst essen. Ja. Sie sind eigentlich im Prinzip glücklicher sind.
Mit der Röste und Bratwurst.
Das ist ja, ja so.
Ja. Ist ja etwas Feines, oder mal abgesehen davon. Aber nein, es ist natürlich so, das Erlebnis, so einen grossen Wein zu trinken, funktioniert natürlich nur, wenn ich auch weiss, dass ich den Wein jetzt im Glas habe. Ich denke, das Dümmste, was man machen könnte, wäre, so grosse Wein blind zu verkosten.
Absolut. Es gibt ja, ich nehme an, viele, die zuhören, haben daheim irgendein paar besondere oder eine besondere Flasche und wissen nicht, was machen. Und das Dümmste, was man machen kann, ist, die karaffieren und nach ein paar Wein in den besten Freunden servieren und dann erwarten, dass es die fast vom Stuhl kippen. Jetzt sind wir wieder bei der Tube vom Spitzenkoch,
ja, genau,
oder?
Ja, ja.
Ich sage, ich würde es den Freunden sagen, los in der Karaffe und die leeren Flaschen zeigen, ist der Wein, den habe ich jetzt ein paar Jahre bei mir gehabt und auf einen speziellen Moment gewartet, um den mit sehr guten Freunden zu teilen. Ich weiss nicht, wer er ist, aber wenn du so fährst, dann verstören, weißt du, dann stapeln wir ja tief und dann sind wir wieder bei der Erwartungshaltung. Ja.
Wo kann ich Gusti
Brandberg werden? Und dann sage ich dir, wow, und so, ja, ist schon ein bisschen alt und ja, stinkt ein bisschen, aber ich finde den einfach geil, oder? Ja. Letzten Endes. Das ist die andere Version. Man sollte kein Brimborium machen, wie ist keine Theateraufführung.
Das, was mich am meisten interessiert da bei meinem Podcast, sind natürlich die witzigen Geschichten. Und da haben meine Gäste mal mehr, mal weniger viele witzige Geschichten auf Lager. Ja, René, du hast ganze Bücher geschrieben. Wir können aus dem Vollen schöpfen, oder? Du hast nicht nur Bordeaux Total, also die Lexikas, geschrieben, sondern auch Weingeschichten.
Das ist ja so. Ich habe Weingeschichten und das Neueste ist jetzt gerade das 10. Buch. Ich zeige es dir an Stelle. Das heisst Tutti Frutti mit einer lustigen Karikatur, wo ich so auch ein bisschen Reminiszenzen geschrieben habe über mein Leben, weil man hat ja nicht nur die Verkostungsnotizen oder so PDF-Artikel über Wie-Events, die man übrigens gratis abladen kann bei mir auf weingabriel.ch, wo ich meine Geschichten drinnen veröffentlichen, sondern eben, du hast gesagt, Facebook, ich habe auf der Webseite geschickt und irgendwie wäre das aber fast ein bisschen schade, wenn man das nicht könnte nur wieder weitergeben, weil das ist ja auch ein bisschen Unterhaltung und Wein soll ja auch einen gewissen Unterhaltungsfaktor. Und eine Geschichte handelt jetzt zufälligerweise vom Chateau Petrus und das ist natürlich ein riesen Ehr gewesen mit dem Gründer von Möbig, von Ueli Prager, und dem neuen Käufer, August Vomfink, beide leider schon verstorben, mit dem legendären Jean-Pierre Moix in Bordeaux, in Libourne, eingeladen zu sein und am Tisch zu sein. Und dann hat es natürlich schöne Weine gegeben. Und irgendwann sagt der Christian Moix, das muss man sich vorstellen, hat seinen eigenen Vater in der dritten Person angesprochen, Papa, qu'est-ce que vous nous servez? Was tönt ihr uns servieren? Und dann sagt der Ueli Prager, ah, der Herr Gabriel hat schon Notizen gemacht, vielleicht weiss er da, was wir da im Glas haben.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, also es ist so ein grosser Pomerol, müsste eigentlich Chateau Petrus sein. Und dadurch, dass er jetzt nicht so reife Früchte hat und Zürich eher ein bisschen höher ist, ist es nicht der 59er, der 67er, wo ich auch sehr gerne habe, hat ein bisschen mehr so Ledernoten und Tabak und die strenge Struktur und die extreme Länge und auch die fantastische Größe zeigt mir eigentlich ein 61er Petrus an. Und dann sagt der Papa Moix, oui, en effet, nous avons ouvert, und blablabla. Und das ist dann der 61er Chateau Petrus gsi. Und ja, ein bisschen Grossmutter ist natürlich bei mir absolut dabei gsi. Und danach hat der Ueli Prager zu mir gesagt, wo wir wieder draußen sind, zum Auto gestiegen sind, er hat gesagt, wie können Sie das? Wie kann man das? Wie kann man einen 61er Petrus einfach so herausgefunden. Es war relativ einfach gewesen. Ich hatte letzte Woche schon in Deutschland gehabt.
Ja, eben, man muss es kennen. Das wird mir viel gefragt, wie kann man das, wie schafft man das, ein Wein zu kennen? Und ich sage auch, man kennt, was man kennt. Oder?
Ja, oder man muss es halt memorisieren. Man ja. muss es wach haben.
Muss es können merken, genau.
Wie kann man einen Mango herausfinden?
Wenn man noch nie eine gehabt hat, ja, das ist klar.
Das ist ja so. Eigentlich haben wir einen Tisch reserviert, unbedingt einmal wollen zum Sergio in Pisa. Und früher sind wir natürlich nur zu den Spitzenköchen gegangen und haben die grossen Menü locker runtergeschraubt. Ja. Oder? Heute trinke ich lieber ein feines Glas Wein und ist etwas Einfaches dazu. Das hat es halt mit dem Alter hat's nie geglaubt. Mit dem Alter plötzlich gefallen von weniger essen.
Aber, okay. Ja, wenigstens nicht weniger trinken, oder?
Das wäre schlimmer. Ja, doch auch. Doch auch.
Doch auch.
Ja, doch, da. Es ist ja so, es ist einhergehend und ich bin ja eh ein Esstrinker.
Ja.
Ich trinke eigentlich, nach dem Essen kann ich fast keinen Schluck Wein mehr ja. trinken. Und darum werde ich halb verrückt, wenn es im Restaurant der Wein nicht da ist, wenn das Essen kommt. Könnte ich es eigentlich auch Kübel reinrühren. Also haben wir dort in Sergio, in Pisa, haben wir einen Tisch reserviert und uns monatelang gefreut und sind dann am Mittag schon ein bisschen gegessen und dann sind wir in einem Hotel gewesen, wo eine richtig gute Weinkarte gehabt. Dann haben wir ein bisschen schöne Wein vorher getrunken und er hat uns noch ein bisschen Schinken gebrungen und so. Und wir haben uns gefreut auf den Sergio in Pisa und sind dann gesagt, komm, wir gehen ein bisschen anlegen, so ein bisschen Powernap. Aber es ist keiner mehr von uns verwacht.
Oh nein!
Wir sind dann nicht zum Pisa.
Oh nein!
Zum Sergio in Pisa gegangen, wie er monatelang vorbereitet, ja. haben den leider verschlafen.
Oh nein!
Dann kommt mir eine Geschichte bei der Liesel. Wagner Bacher sind wir gewesen. Und sie waren am Mittag schon am Leubnerhof und gut drauf gewesen. Und am Abend war dann ein Kollege von mir da gewesen.
Da haben wir nicht verschlafen.
Da sind wir noch halb wach gewesen, kann man sagen. Da hat er gerade die Weinkarte genommen und er hat am Mittag alles gezahlt. Er ist so gut aufgelegt und konnte sich das so leisten. Und dann am Abend hat er die Weinkarte genommen. So wie er pfeift, hat gesagt, da. Und der hat gebrungen und dekantiert und geschwitzt. Und das wäre eigentlich für das ganze Restaurant zuständig gewesen, aber er hat nur für unseren Tisch müssen arbeiten. Und wir haben gegessen und dachte, ja, das ist auch noch ein lieber Kollege und so. Und ich dachte, ja, wenn er schon bestellt, oder?
Ja, zahlt das auch.
Ja, logisch. Und dann am Schluss ist der Kellner gekommen und sagt dann der liebe Freund, meine, ich hätte ja alle auch ein bisschen Geld und am Mittag habe ich euch eingeladen. Und jetzt würde ich sagen, jetzt zählen wir einfach durch drei.
Ja.
Und dann nachher hat der Kellner über den Kollegen vis-à-vis war der Betrag zeigt. Und dann hat er, ist er ein Österreicher gewesen, leider auch ein guter Freund, der schon verstorben ist, gesagt, ja, wo macht denn das durch drei? Und dann hat der Kellner gesagt, es ist schon durch zwei.
Schande. Ja, es kann dann relativ gleich viel kosten, wenn man da euphorisch Wein bestellt.
Und ich habe sehr viele April-Scherze kreiert. Einer der wirklich geilsten war, es gibt in Österreich den gemischten Satz. Das hat man früher in viel Betrieb gehabt, weil mit unterschiedlichen Rebsorten hast du immer eine Ernte. Das genau, heisst, also, es regnet nicht alle gleich rein oder es sind nicht alle die gleichen Blüten. Und mit einem gemischten Satz, vor allem in Heurigen, bei Weissen, hast du immer Wein anzubieten oder immer eine Ernte. Aber in der Wachau gibt es das nicht, das wäre ein Sakrileg, wenn wir jetzt die beiden Hauptrebensorten Riesling und Grünenfeldliner mischen. Und ich habe dann mal eine Geschichte mit einem jungen Herzberger gemacht, wo ich gesagt habe, nachdem dass wir die Fassmuster verkostet haben, ist es eigentlich schade, dass man das nicht macht. Vor allem ist ja der gemischte Satz immer unten durch. Ein Basisprodukt.
Ja.
Man könnte dich jetzt mit deinen besten Lagen ein bisschen Singerriedl und Honigvogel, Grünenfeldliner und so mischen. Und ich habe dann gefragt, ob ich das dürfte als Idee für einen April-Scherz verwenden. Und habe dann nachher eine Geschichte geschrieben, dass wir genau die Diskussion hatten und dann anfangen zu pröbeln und dann mit der Idee, mit einem Blend von etwa 40% Honigvogel, Grünenfeldliner und 60% Riesling genau die Balance gehabt oder etwas Unglaubliches, Kreatives als Idee entworfen haben und spontan entschieden haben, 100 Flaschen zu machen, also 100 Magnum und nur pro Person eine abgeben und dass die dann im Herbst gefüllt wird bei einer Vollmondnacht. Aber dass man aber jetzt kann reservieren kann, zufälligerweise ja. Ist es gerade der 1. April gewesen. Und da hatte ich Bestellungen und dann habe ich aber Honisinger at Hirzberger.
Ja.
Honisinger, Honivogel und Siegerill ja. At Hirzberger hat .at Fantasie E-Mail entworfen, damit nicht die Leute auflaufen und es zurückkommt. Das heisst, tut mir leid, die E-Mail gibt es nicht. Aber ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass natürlich alle nachher in Weingut Hirzberger anrufen. Dann sage ich, ja. Kann ich nicht auch zwei haben oder ja. So, ich habe es gut gekonnt. Und so, das ist dann so weit gegangen, dass die Irmgard Hirzberger, die nicht daheim war, mir um 12 Uhr Mittag angerufen und gesagt, los, nimm das vom Ding. Netz, wir drehen durch, wir müssen noch Wein verkaufen und haben keine Zeit für solch einen Unfug. Aber es ist wirklich eine ganz geile Geschichte. Ja.
An dieser Stelle frage ich meinen Gastamig nach einem geistigen Giveaway. René, was gibst du unseren Hörerinnen und Hörern mit?
Ich gebe ihr etwas mit, das nicht von mir stammt. Ich habe mal Radio gehört, wie haben sie es mit der Religion? Und da ist so oben gelaufen, der hat sich eine Frage gestellt, so wie du eigentlich. Und da ist er bei einer jungen Frau hängen geblieben und das hat ein richtiges intensives Gespräch, eine ganz spannende Frau, die die Eltern verloren hat und eigentlich bei Grossvater und Grossmutter erzogen worden ist. Die natürlich schon eine Gesinnung hatte, die ein bisschen älteren Datums ist und auch sehr religiös. Und es war ganz spannend gewesen. Und am Schluss hat der Moderator gefragt, jetzt haben wir so viel von ihrem Grossvater geredet, der offensichtlich eine einfache, aber doch eine Persönlichkeit war. Hat sie etwas, was sie mitgeben können, den Hörer? Und dann hat sie gesagt, er hat immer gesagt, mach mit dem, dort wo du bist, mit dem, was du hast, das, was du kannst. Also es tut alles zusammenbinden und die Leute haben heute einfach nicht mehr eine klare Philosophie. Sie haben Philosophien, sie sind wankelmütig. Ich habe so viele Kollegen, die vor 10 Jahren das waren und später das. Und ich meine, ein Mann geht seinen Weg und das habe ich immer gemacht. Und jeder, der mich kennt, weiß genau, woran das er ist. Und das ist sehr, sehr wichtig. Es ist immer alles möglich. Man muss sich ein bisschen mehr zumuten. Ich habe auch immer die Bücher gelesen von Dale Carnegie, wo mir sehr, sehr viel gegeben haben. Und eins ist, würde ich an denen empfehlen, die wirklich gut mit beiden Beinen im Leben stehen, sorge dich nicht. Lebe. Und der ist vor vielen, vielen Jahren hat er gelebt, ist schon lange, lange gestorben. Aber es ist der Erste, der sich wirklich mit erwachsenen Gedanken und den Leitplanken beschäftigt hat. Grosses Vorbild, Dale Carnegie.
Dann habe ich es erwähnt, ich folge dir auf Facebook. Du bist auf Facebook mit deinen Weingeschichten, mit deinen Weinerlebnissen, deinen Degustationen. Man sieht auch etwa die mal so eine Flasche, von denen wir träumen. Wie finde ich dich dort? Einfach René Gabriel? Oder?
Ich glaube, es ist René Gabriel Bordeaux Papst, weil der erste Account, wo nur René Gabriel steht, ist so schnell mit 5'000 Follower voll gewesen. Das ja wie ein neuer Krieger, ich glaube, es Bordeaux Papst René Gabriel
gefunden. Aber man wird es finden, auf jeden
Fall. Ja, ja, auf jeden Fall.
Also René, danke vielmals für deine Zeit, für deine Geschichten, für deine Erlebnisse. Danke auch euch fürs Zuhören natürlich. Und eben meine persönliche Empfehlung, folge dem Bordeaux Papst, denn er trinkt die Weine, von denen wir träumen. Aber er lässt uns auf Facebook daran teilhaben.